NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Juli 1919. Der Geburtstag des italienischen Schriftstellers Primo Levi.
Durch Auschwitz wurde ich gezwungen, mich als Jude zu fühlen. Wären da nicht die Rassengesetze und das Lager gewesen, ich wäre wahrscheinlich kein Jude mehr.
Bekennt Primo Levi.
Ich hatte die Universität absolviert, aber ich muss sagen, meine wahre Universität war Auschwitz.
Im WDR sagt der Schriftsteller 1986,
theoretisch denke ich, sollte man alles erzählen. Meine Erfahrung mit meinen eigenen Kindern war aber schon anders. Sie wissen alles, sie haben meine Bücher gelesen, aber sie haben es mir niemals erlaubt, darüber zu sprechen. Ich habe es natürlich versucht, weil es mir als Vater als meine Pflicht erschien, ihnen alles in der ersten Person zu erzählen, was mir zugestoßen war. Und mit ihren 9 Jahren Unterschied haben beide gleich reagiert. Sie sind erblasst, in Tränen ausgebrochen und weggelaufen. Sie wollen mich als normalen Vater.
Vogliono in me un padre normale.
Ihr, die ihr gesichert lebet in behaglicher Wohnung, ihr, die ihr abends beim Heimkehren warme Speise findet und vertraute Gesichter.
So beginnt Primo Levis weltberühmtes Auschwitz-Buch »Ist das ein Mensch?«
Denket, ob dies ein Mann sei, der schuftet im Schlamm, der Frieden nicht kennt, der kämpft um ein halbes Brot, der stirbt auf ein Ja oder Nein. Denket, ob dies eine Frau sei, die kein Haar mehr hat und keinen Namen, die zum Erinnern keine Kraft mehr hat, leer die Augen und kalt ihr Schoß, wie im Winter die Kröte. Denket, dass solches gewesen.
Primo Levi hat, wie viele andere, ebenso einen enormen Zeugnisdruck verspürt. Das heißt, er wollte unbedingt, dass die Welt erfährt, was ihm widerfahren ist und, fast noch viel wichtiger, was all den anderen, die eben nicht mehr berichten können, widerfahren ist.
Dr. Markus Roth, Experte für Holocaust-Literatur an der Universität Gießen.
Primo Levi geht an die Schilderung seiner Erlebnisse in Auschwitz im Prinzip als eine Art Naturforscher. Er sieht sich als ein Beobachter, der in eine Umgebung gesetzt wird, die in ihrem Schrecken ganz neu ist. Und dafür nutzt er eben eine sehr klare, nüchterne Sprache. Er ist zurückhaltend im Urteil, weil er sich eben als Zeuge sieht und nicht als Richter.
Heute vor 100 Jahren, am 31. Juli 1919, wird Primo Levi als Nachfahre spanischer Juden in Turin geboren. Sein Vater arbeitet als Physiker. Er selbst, ein zurückgezogener, schüchterner Charakter, beginnt 1937 ein Studium der Chemie. Ein Jahr später erlässt Diktator Mussolini die Rassengesetze. Zwar darf Primo Levi zu Ende studieren, doch seine Promotionsurkunde mit der Auszeichnung Summa Cum Laude trägt den Vermerk
von jüdischer Rasse.
Das heißt Berufsverbot. 1943 erobert die deutsche Wehrmacht Norditalien. Der 24-Jährige setzt sich in die Berge des Piemont ab und schließt sich einer Gruppe von Partisanen an. Doch schon bald wird Primo Levi verhaftet.
Ich gestand, dass ich Jude war, teils aus Müdigkeit, teils auch aus unvernünftig stolzem Aufbegehren.
Und das heißt Deportation ins Konzentrationslager Auschwitz. Im Februar 1944 kommt Primo Levi mit 650 Leidensgenossen an der berüchtigten Judenrampe an.
In weniger als 10 Minuten wurden wir arbeitsfähigen Männer alle zu einer Gruppe zusammengestellt. Was mit den anderen geschah, den Frauen, den Kindern, den Alten, das konnten wir weder damals noch später in Erfahrung bringen. Die Nacht verschluckte sie ganz einfach. Heute aber wissen wir, dass von allen anderen, die über 500 zählten, 2 Tage danach keiner mehr am Leben war.
Er war im Lager Auschwitz-Monowitz, das ja eins der 3 großen Lager war, neben dem Stammlager und Birkenau, hat Zwangsarbeit geleistet, hatte dann das Glück, dass er nach einiger Zeit durch seine chemische Ausbildung im Labor arbeiten konnte, was sehr viel leichtere Arbeitsbedingungen nach sich gezogen hat und auch die Möglichkeit des Kontakts zu einem Zivilarbeiter, der ihm durch Mut zu sprechen und durch Nahrungsmittel, wie er später schreibt, wahrscheinlich das Leben gerettet hat.
Auch die Unterdrücker von damals waren Menschen wie wir. Es ist eine starke Vereinfachung, gerade seitens meiner jungen Leser, die, wenn sie meine Bücher lesen, an eine zweigeteilte Menschheit denken, an die Henker, die Monster sind, auf der einen und die Unschuldigen auf der anderen Seite. Ich glaube, dass gerade darum das wichtigste Kapitel die Grauzone heißt. Je härter, schrecklicher, rigider die Unterdrückung wird, desto einfacher kann die Entstehung einer Dimension der Beteiligung, die Grauzone, vorkommen. Das heißt, eine Mitwirkung an der Unterdrückung für die eigene Rettung.
Die, wie er sie nennt, Grauzone, das sind die Bereiche, wo jüdische Häftlinge von den Nationalsozialisten gezwungen worden waren, Aufgaben im Vernichtungsprozess zu übernehmen.
So der Historiker und Literaturwissenschaftler Markus Roth.
Es sind zum Beispiel die Sonderkommandos, die Leichen aus den Gaskammern ziehen mussten und sie verbrennen mussten, die Goldzähne herausbrechen und anderes mehr. Das ist die Rolle, die Kapos gespielt haben, die Aufsicht über andere Häftlinge ausgeführt haben. Ist das Kollaboration oder welche Handlungsspielräume hatten solche Menschen überhaupt, denen ja in der Regel, wenn sie sich dem verweigert hätten, dann der eigene Tod gedroht hätte?
Ihnen wurde in den allermeisten Fällen ihr Verhalten mit eiserner Unbeugsamkeit aufgezwungen. Die Entbehrungen, denen sie ausgesetzt waren. Der tägliche Kampf gegen den Hunger, die Kälte, die Müdigkeit, die Schläge hatten sie innerhalb weniger Wochen und Monate in einen Zustand versetzt, bei dem es nur noch um das nackte Überleben ging, wobei sich der Bereich der Entscheidungen, vor allem der moralischen, auf ein Nichts reduzierte.
Schreibt Primo Levi in seinem Buch »Die Untergegangenen und die Geretteten«.
Diese Sonderkommandos entgingen nicht dem Schicksal der anderen Häftlinge. Im Gegenteil. Von Seiten der SS wurde jede erdenkliche Sorgfalt darauf verwendet, dass keiner, der zu ihnen gehört hatte, überleben und erzählen könnte.
Im Januar 1945 rückt die Rote Armee auf das Vernichtungslager Auschwitz vor. SS-Soldaten treiben die meisten Häftlinge nach Westen, zu anderen KZs. Diese Todesmärsche überleben nur wenige. Glück für Primo Levi, dass er an Scharlach erkrankt ist und in der Krankenstation zurückbleibt. Nach seiner Freilassung bricht er nach Italien auf. Doch die Fahrt zurück weitet sich zu einer neunmonatigen Odyssee durch Mittel- und Osteuropa, durch das Chaos der letzten Kriegs- und der ersten Friedensmonate. Erst Ende 1945 kommt Primo Levi zu Hause in Turin an. Wie viele andere Holocaust-Überlebende beginnt er das Durchlittene aufzuschreiben. Er will begreifen, wie Menschen Menschen so etwas antun konnten, diesen Zivilisationsbruch der systematischen Erniedrigung, diesen millionenfachen, bürokratisch organisierten Massenmord. Als Titel seines Berichts, geschrieben in einem klassischen, an Dante orientierten Italienisch, wählt er die Frage, ist das ein Mensch?
1947 habe ich das Manuskript zum Verlag Einaudi gebracht. Es wurde von mehreren Lektoren durchgesehen, und meine Freundin Natalia Ginzburg wurde damit beauftragt, mir zu sagen, dass es sie nicht interessierte.
Zuletzt erscheint Primo Levis Bericht in einem Kleinverlag, sodass er kaum Leser findet.
Es ist auch nicht so wirklich überraschend, dass diese Zeugnisse in der zweiten Hälfte der 40er Jahre nur relativ wenig Resonanz gefunden haben. Denn zum einen, Europa lag in Trümmern durch den Krieg der Nationalsozialisten. Die Menschen hatten vielfach andere Sorgen, mussten ihr Überleben sichern und der Wiederaufbau stand im Vordergrund und vieles andere mehr. Und hinzu kommt, dass ja diese Bücher auf eine Gesellschaft stießen, die kurz davor noch das faschistische Regime Mussolinis oder das nationalsozialistische Deutschland getragen haben und im Grunde genommen dem begeistert fast bis in den Untergang gefolgt sind. Die ehemaligen Mitläufer, Mittäter hatten ja kaum ein Interesse, so etwas überhaupt zu lesen.
Primo Levi findet eine Anstellung in einer auf Lacke spezialisierten Chemiefabrik. Er heiratet die Lehrerin Lucia, wird Vater einer Tochter und eines Sohns. Mit der Neuauflage seines Berichts »Ist das ein Mensch?« in einem großen Verlag beginnt 1958 sein Ruhm als Schriftsteller. Der Prozess gegen den Organisator der Judenvernichtung, Adolf Eichmann, weckt das öffentliche Interesse an den Zeugnissen von KZ-Überlebenden. Auch die deutsche Übersetzung verkauft sich 20.000 Mal. Für seine Zwangsarbeit bei der Firma IG Farben in Auschwitz erhält Primo Levi eine Entschädigung von 122 Mark und 70 Pfennigen. Auch sein zweites Buch über die Odyssee zurück nach Turin, Die Atempause, wird ein Erfolg. Trotzdem arbeitet er bis zu seiner Pensionierung weiter als Chemiker. 1983, im Alter von 64 Jahren, mehren sich seine Depressionsschübe. Primo Levi beginnt, Psychopharmaka zu nehmen.
Ich kenne viele Leute, die noch heute sehr verstört sind. Manche verdrängen alles. Manchen ist es gelungen, zu vergessen oder so zu tun, als ob sie vergessen hätten. Was mich betrifft, glaube ich, dass ich nicht typisch bin. Denn zwischen mir und der Erfahrung von Auschwitz gibt es eine Reihe von Büchern als künstliches Gedächtnis. Doch meine Erfahrung von damals hat sich inzwischen sehr verändert. Meine persönliche Art, mit ihr zu leben, ist der Versuch gewesen, sie zu entdämonisieren, durch Schreiben.
Immer wieder wird Primo Levi vom Trauma der Judenvernichtung heimgesucht, von der zermürbenden Scham der Holocaust-Überlebenden. Und er benennt schonungslos die Verdrängungen und Verzerrungen in den Zeugnissen der Mörder. Am 11. April 1987 telefoniert er mit dem Oberrabbiner. Er klagt über das langsame, qualvolle Sterben seiner Mutter. Sie erinnere ihn immer mehr an die Todgeweihten von Auschwitz. Dann verlässt er seine Wohnung.
Primo Levi ist im Treppenhaus seines Turiner Wohnhauses runtergestürzt und an den Folgen dieses Sturzes kurz darauf gestorben. Und dann gab es Diskussionen, ob er sich das Leben wohl selbst genommen hat oder ob es sich um einen Unfall gehandelt hat.
Sein letzter Brief erreichte mich 2-3 Tage nach seinem Tod.
Schreibt der Publizist Ferdinando Camon.
Es war ein Brief so voller Pläne, Wünsche und Erwartungen, dass er mir ganz unvereinbar erschien, mit irgendeiner Absicht zu verschwinden und Schluss zu machen.
Der Selbstmord passte allzu leicht in eine gängige Vorstellung der angeblich fürs ganze Leben angeschlagenen Opfer der KZs.
So Literaturprofessorin Ruth Klüger, die als Kind das KZ überlebt hat.
Ignoriert wird die Tatsache, dass die meisten Überlebenden nach dem Krieg nützliche, verantwortliche Leben führten und Familien gründeten.
Für die Unfallthese spricht auch, dass Primo Levi wegen der Medikamente, die er nahm, über Schwindelattacken klagte und das Treppengeländer sehr niedrig war.
Primo Levi ist so bedeutend für die Holocaust-Literatur durch seine sprachliche Kraft und Stärke, die es nachdrücklich vor Augen führt, was Auschwitz bedeutet.
Dr. Markus Roth von der Universität Gießen.
Er legt Auschwitz für die Leserschaft Kraft seiner Beobachtungsgabe offen als eine Ordnung ohne Recht. Und wenn man Primo Levi heute liest, dann stellt man fest, dass er seine Erinnerungsprosa nicht so eine Patina oder Staub angesetzt hat wie viele andere Texte, die Jahrzehnte alt sind. Er wirkt damals wie heute eigentlich sehr klar und modern auch.
Primo Levi, 1986 im WDR.
Alcuni valori sono tramontati.
Manche Werte sind schon untergegangen, besonders die politischen, das stimmt. Die typische Frage, die mir von Jugendlichen gestellt wird, ist, was soll man tun? Meiner Meinung nach soll man Dinge auch vereinfachen. So habe ich besonders darauf bestanden, dass man Idole ablehnen soll. Noch heute ist es wirklich überraschend für mich, Filme über Hitler oder Mussolini zu sehen. Es ist unfassbar, wie man damals Menschen mobilisieren konnte mit so absurden Mitteln. Die Lehre, die man ziehen kann, ist, glaube ich, die, den falschen Ideologien gegenüber unnachgiebig, kritisch und geistig wach zu bleiben.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Primo Levi, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.